Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Korbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Schriftsteller Sava Cenoçak. Schönen guten Tag, herzlich willkommen im Studio.
Ja, schönen guten Tag.
Ich habe mal so ein paar Kommentarüberschriften der letzten Stunden. Die SPD schafft sich ab, schreibt die FAZ. Tschüss SPD, der Kommentar der Bild-Zeitung. Die Welt schreibt, die SPD gibt es nicht mehr. Und einen habe ich noch, der Tagesspiegel haucht geradezu Adieu SPD. Herr Cenoçak, im Sinne einer ausgewogenen Berichterstattung, sagen Sie doch mal was Positives über Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans.
Naja, man kann sagen, dass diejenigen nicht gewählt wurden, die auch nicht wollten.
Wie meinen Sie das?
Naja, ich meine, es hätten ja auch viele Kandidaten geben können, die man erwartet hätte an der Spitze. Und die wollten alle nicht. Und die wurden auch nicht gewählt.
Ich meine, einer wollte.
Und Herr Scholz wollte auch nicht. Weil er hat doch ganz klar gesagt, er ist überlastet am Anfang. Ja. Und das ist natürlich ein Problem, dass man sozusagen im Laufe des Gefechts dann einsteigt. Das ist schon mal ein Nachteil, würde ich sagen. Und das ganze Prozess hat das eigentlich auch belegt. Natürlich ist eine gewisse Ratlosigkeit jetzt da, keine Frage.
Wir werden in dieser Ratlosigkeit stochern und vielleicht den ein oder anderen Gedanken finden, der in diese Woche trägt, die Woche, die ja die SPD auch weiter bestimmen wird, auch am Ende mit dem SPD-Parteitag, der dann all das sozusagen offiziell abschließen wird. Das Großthema dieses Wochenendes, ausführlich hier heute in dieser Sendung mit zwei zentralen Fragen. Müssen wir uns eigentlich fürchten von Neuwahlen? Und was macht eigentlich Olaf Scholz künftig beruflich? Oh, SPD, könnte man sagen, nach diesem Wochenende, dass diese Republik etwas ratlos in die neue Woche starten lässt, nach dem überraschenden Sieg der Underdogs in dem Rennen um den SPD-Parteivorsitz. Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans, diese Namen ab jetzt bitte wirklich merken. Die werden nämlich neue SPD-Vorsitzende, wenn alles klappt, am Wochenende beim Parteitag. An meiner Seite heute der Schriftsteller Sava Cenoçak. Glauben Sie, dass diese Wahl etwas ändert?
Nein.
Nein?
Ich glaube nicht, dass diese Wahl etwas ändert, weil ein konzeptionelles Problem dahinter steht. Es geht gar nicht so um Personen, sondern welche Idee trägt heute eigentlich die Sozialdemokratie weiter? Wir erinnern uns ja an die 90er Jahre, als es hier diesen Tony Blair, Clinton, Schröder Dreigespann gab mit einem neuen Entwurf einer linken demokratischen Politik. Das ist gescheitert, das muss man sehen. Das ist eigentlich 2008 in der großen Wirtschaftskrise zerbrochen. Und dann gab es eine Gegenposition dazu, das war Oscar Lafontaine, ja, der ja immer klar formuliert hat, wir haben eine ganz große Gefahr in der Weltwirtschaftsordnung. Und das hat die Linke nicht richtig ausdiskutiert, glaube ich. Das
also wirklich die bis politische heute, Linke insgesamt.
Genau, und das ist natürlich auch nicht einfach, da habe ich auch kein Rezept, aber das muss man diskutieren. Wie gehen wir mit dem Wert des Geldes um? Wie gehen wir mit den Finanzströmen um? Was bedeutet Arbeit heute eigentlich?
Aber jetzt könnte man sagen, dass das, was Sie da Oscar Lafontaine und anderen zuschreiben, die diese Rolle übernommen haben, möglicherweise sind das die beiden, Norbert Walter-Borjans, Saskia Esken in Leitform. Sie haben ja politisch eher ein linkes Profil. Der erwähnte Gerhard Schröder hat sich deswegen auch zu Wort gemeldet und hat gesagt, also hat seine deutliche Skepsis gegenüber dieser Führung zum Ausdruck gebracht. Also insofern ist es ja schon eine inhaltliche Entscheidung möglicherweise.
Ja, aber linkes Profil ist schon falsch, weil es geht auch darum, etwas neu zu erfinden, eine neue Antwort auf neue Herausforderungen zu geben und nicht sozusagen die Geschichte des 20. Jahrhunderts in Tablettenform zu überreichen, ja, mit der Hoffnung, dass es irgendwie heilt. Das ging, glaube ich, nicht. Das nehmen die Leute auch nicht mehr ab. Das ist auch ein Problem der Linken, also der Linkspartei. Ja. Und das heißt im Grunde genommen, die Sozialdemokratie, es wäre schön, wenn es dazu kommt, wenn es tatsächlich zu einem solchen Dialog, Diskurs, Konflikt, was auch immer, produktiv kommt, dass man sagt, aha, aus dem Spektrum kommen Antworten, wo wir sagen, okay, die Gerechtigkeitsfrage, die Verteilungsfrage, die sozialen Fragen auf der Welt und auch die Geld- und Wirtschaftspolitik bekommen sozusagen einen neuen Drive, eine neue Bedeutung. Man bekommt neue Erkenntnisse. Aber ich glaube, nur mit Investitionspolitik und den klassischen alten Formeln ist das nicht getan. Das war eben auch gar nicht die Annäherung in den 90er Jahren von Lafontaine. Ich rede von Lafontaine 90er Jahre, nicht von heute. Nicht? Sondern die große Fragestellung, wie gehen wir mit den Finanzströmen um? Ja, wie bleiben wir einerseits liberal offen, aber gleichzeitig, was passiert eigentlich mit dem Geld und was passiert mit der Rolle der Arbeit in der Gesellschaft?
Da meinen Sie, ein paar Steuer-CDs zu kaufen, ist da noch keine hinreichende Antwort?
Ich denke, das ist ein bisschen wenig.
Ja. Dynamik könnte in eine Frage kommen, die ist viel banaler, viel kleiner als die großen, die Sie gerade aufgeworfen haben, aber ziemlich entscheidend, nämlich die Frage, wie dieses Land weiter regiert wird und in welcher Konstellation. Und da haben sich ja die beiden, die diese Stichwahl gewonnen haben, verschiedentlich geäußert. Wir hören da gerade mal die beiden, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, zur GroKo-Frage.
Die GroKo hat keine Zukunft. Na, ich bin der Meinung, dass wir aus der Großen Koalition aussteigen sollten.
Wir haben eindeutig gesagt, es geht um Inhalte, dass wir beim Klima noch ein Stück mehr machen müssen, dass es massive Investitionen geben muss und dass wir da klare Positionen an die Adresse des Koalitionspartners definieren müssen.
Wir werden ins Gespräch kommen, wir werden sehen, zu welchen Ergebnissen wir kommen.
Und wenn damit eine Kanzlerin nicht umgehen kann, dann ist das ein Risiko für die Koalition, ganz sicher.
Also die beiden designierten SPD-Vorsitzenden, die kein Hehl daraus machen, dass sie diese GroKo kritisch sehen oder eigentlich, Saskia Esken ist da noch deutlicher, am liebsten verlassen wollen. Sollte die SPD das tun, auch im Sinne der Fragen, die sie gerade gestellt hat, um die dann vielleicht auch etwas konzentrierter und jenseits der Regierungsverantwortung stellen und vorantreiben zu können?
Ja, das wäre auf jeden Fall sehr mutig, würde ich sagen, weil wie sehe denn eine solche Neuwahl aus für die SPD? Das ist übrigens ein Problem auch für die CDU. Deswegen glaube ich eigentlich nicht so schnell an Neuwahlen, weil die Pragmatik sagt, weiter regieren, irgendwie nochmal noch ein bisschen
man könnte
sich
das,
verschanzen.
Man könnte das Bild der beiden Boxer bemühen, die so schlapp sind, dass sie eigentlich nur noch ineinander hängen, weil sich keiner mehr traut, den Arm oder die Faust zu erheben.
Ja, vor allem, weil innere Auseinandersetzungen anstehen, die nicht mutig angegangen werden. Mhm. Ja, die CDU hat ja ein ähnliches Problem, in welche Richtung geht diese Partei? Noch mehr in die Mitte, kann man das noch? Ist da noch Platz? Wieder weiter nach rechts, um die AfD ein bisschen abzufangen? Man weiß es nicht genau. Das ist einfach so ungeklärt. Und bei der SPD tatsächlich, wie ich schon vorhin sagte, ist es sogar ein noch tiefer greifendes Problem, das bis in die 80er Jahre zurückreicht, muss man ehrlich sagen. Mhm. Und das schröderische Modell ist ja gescheitert. Das ist ja das Problem. Ist ja nicht so, dass das erfolgreich war, sondern es ist gescheitert mit Herrn Steinbrück, der 2013 ja eine linke Mehrheit hatte. Die hat er nicht genutzt. Warum auch? Er ist ja nicht links in dem Sinne. Ja. Aber das ist ein Problem der SPD. Das muss die SPD inhaltlich im Inneren lösen. Sonst hat sie keine Chance auf Dauer. Mhm.
Weil Sie schon den Verweis auf die 80er Jahre machen. Ich glaube, das war das Jahrzehnt, als unsere Nachbarn in Österreich angefangen haben mit großen Koalitionen und dann ja 20, 25 Jahre lang damit gar nicht mehr aufgehört haben. Bei mir schlagen da immer zwei Herzen in einer Brust, dass ich denke, aus einem rationalen Blickwinkel heraus, was die politischen Aufgaben angeht, was auch das Risiko Neuwahlen angeht, was dabei herauskommen könnte, würde ich sagen, mach das weiter und so schlecht ist ja die Bilanz auf so einer, sagen wir mal, Management-Ebene dieser GroKo nicht. Gleichzeitig in Fragen der politischen Kultur, in Fragen des Herausarbeitens von alternativen Politikentwürfen, muss es ja irgendwann diesen Punkt geben, wo man sagt, wir können so nicht weitergehen.
Ja, das ist aber genau das Problem, das alle Parteien betrifft, dass wir natürlich, es ist auch nicht einfach, wir sind in einer wahnsinnig schwierigen Übergangszeit, in der einfach alte Gewissheiten nicht mehr funktionieren. Es gibt riesige, riesige Baustellen und die Menschen fühlen das mittlerweile. Und die Menschen fühlen, also ich meine den Wähler, der fühlt auch, oder Wählerinnen, fühlen das, dass im Grunde genommen wirklich große Antworten irgendwie erfunden werden müssen. Aber welche bitte?
Die SPD hat eine Frage gelöst, wer sie künftig führen soll. Das Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Die SPD hat damit dummerweise eine ganze Reihe neuer Fragen am Hals durch diese Entscheidung. Für Antworten aus der sozialdemokratischen Welt ist Frank Kaplan zuständig in unserem Hauptstadtstudio. Jetzt mit mir und Sava Cinocak verbunden in einer Zuschaltung. Erste Frage, Frank Kaplan, wirkt denn die SPD glücklich mit ihrer Wahl?
Nein, ganz und gar nicht. Also glückliche Gewinner sehen eigentlich anders aus als das, was wir heute Morgen hier, als diejenigen, die wir heute Morgen hier in Berlin erleben. Aber natürlich muss man sagen, da schauen wir uns natürlich auch die falschen Leute an. Denn die, die hier Verantwortung tragen in der Bundestagsfraktion, in der Bundesregierung, die hätten sich ja durch die Bank mehrheitlich ein ganz anderes Ergebnis gewünscht, nämlich dass Olaf Scholz und Clara Geiwitz das Rennen gemacht hätten. Insofern ist das nicht verwunderlich, dass die mit dieser Entscheidung, das habe ich am Samstagabend schon spüren können, natürlich nicht zufrieden sind. Da stand vielen wirklich das Entsetzen ins Gesicht geschrieben darüber, wie die SPD-Basis nun abgestimmt hat.
Hm. Aber das ist ja dann natürlich eigentlich eine Situation, bei der man sich schwer vorstellen kann, wie man damit weitergeht als Partei. Da haben wir also eine Parteibasis, die dem Versammelten, ich benutze jetzt mal dieses mittlerweile etwas vergiftete Wort, das Partei-Establishment abstraft. Konsequenterweise müsste man dann ja auch sagen, da muss sich dann ja auch mehr ändern als möglicherweise nur bei der Position der beiden Vorsitzenden.
Das führt aber immer zu Machtverlust, nicht? Also letztlich, also wenn man überhaupt von Macht noch nicht sprechen kann. Aber das ist eben das schrittische Phänomen schon Anfang der 2000er Jahre.
Aber natürlich wollen ja auch die beiden Vorsitzenden einiges verändern. Also da steht ja nichts anderes im Raum als ein Nachverhandeln des Koalitionsvertrages. Also da sind ja auch Erwartungen geschürt worden, insbesondere jetzt von Saskia Esken, die das viel deutlicher formuliert hat als Norbert Walter-Borjans, die immer wieder gesagt hat, ich empfehle aus dieser großen Koalition auszusteigen, und die jetzt ja eine ganze Liste ins Spiel gebracht hat, worüber man reden sollte mit der Union. Ganz oben steht da das Klimapaket, mehr Investitionen, das würde dazu führen, dass man die schwarze Null aufgeben müsste. Der Einstiegspreis bei der CO2-Bepreisung, also die Tonne mit 40 Euro zu besteuern, gewissermaßen als mit 10 Euro, wie es jetzt vorgesehen ist. Sowas wird ja nun favorisiert vom neuen Duo. Und da ist die ganz große Frage, was lässt die Union da überhaupt mit sich machen?
Ja.
Ja, Schatten der Grünen sind ja dabei, ne? Also das darf man ja gar nicht vergessen, glaube ich, dass die Große Koalition, die besteht ja mittlerweile aus drei Parteien, die nicht genannten Grünen, also die ganze Klimapolitik, da ist natürlich extremer Rückenwind jetzt, das durch die Umfragen auch bestätigt letztlich. Nur, wie geht man damit um? Wie kann man das sozusagen geschickt in eigene Stimmen umwandeln?
Und ja, wobei natürlich auch die Sache ist, natürlich haben Sie recht, die Grünen wollen da mitreden, aber ja, was die CO2-Bepreisung angeht, das ist ja ein Teil, der am Freitag nicht in den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat gegangen ist. Im Grunde ist das durch, das Thema ist durch.
Ja, weil die auch von der SPD auch blockiert wird natürlich.
Und auch ein Thema, ich meine, da muss man also gar nicht weit schauen, da muss man gar nicht Richtung CDU schauen. Ein Thema, das ja auch die SPD in sich spaltet. Die Frage, wie belastet man Pendler, wie stark belastet man sie? Und da bin ich wieder bei den, jetzt mache ich mal Anleihe bei dem grünen Begriffspaaren, bei den Realos innerhalb der SPD. Oberrealo Olaf Scholz, der ja der große Verlierer ist dieses Wochenendes, der Favorit, der es nicht geworden ist. Der Finanzminister, der für die schwarze Null steht. Jetzt hat er verloren gegen einen ehemaligen Finanzminister. Jetzt könnte man ja konsequenterweise fast denken, warum macht der eigentlich nicht direkt den Job?
Der ehemalige Finanzminister.
Ja, also Norbert Walter-Borjans. denn ja, also mal politisch gedacht, Sie haben gesagt, also dieses Infragestellen der GroKo und der bisherigen GroKo-Ergebnisse, dafür stehen ja eben auch die SPD-Minister in dieser GroKo und allen voran der Vizekanzler, bei dem man sich ja jetzt ja wirklich fragt, wie sehr kann der auf einen neuen Kurs mitschwenken? Will er das überhaupt? Will das die Partei dann auch? Glaubt man ihm, dass er das auch konsequent wirklich vorantreibt?
Also eigentlich kann er es nicht. Also wenn es jetzt wirklich zu so grundlegenden Veränderungen kommen sollte, dass die schwarze Null in Gefahr sein sollte, dann müsste Olaf Scholz meiner Ansicht nach dem Parteitag der SPD am kommenden Wochenende zurücktreten. Da ist das Misstrauen, das ihm da ausgesprochen wurde, einfach zu groß. Er steht nun mal für diese Politik auch der schwarzen Null. Ich glaube nur, dass die Union da nicht mitmachen wird, ohnehin nicht mitmachen wird. Insofern halte ich Olaf Scholz, den Vizekanzler, für staatstragend genug, dass er jetzt nicht überstürzt aus dieser Koalition persönlich austritt durch einen Rücktritt, sondern dass er jetzt auch erstmal abwarten will, wohin denn die Reise wirklich gehen wird. Und da spüren wir jetzt auch in diesen Minuten, in diesen Stunden heute Morgen, dass alle sagen, mal halblang, nicht zu schnell. Malu Dreyer, die kommissarische Chefin, meinte heute Morgen, lasst uns das Ganze runterkochen. Solche Worte kommen auch aus der SPD-Bundestagsfraktion. Da wird der Druck auch erhöht auf das neue Führungsduo. Ist doch bitte schön, jetzt nicht zu überziehen und sich zu überlegen, auch wenn man jetzt das Fass Koalitionsvertrag neu aufmachen würde, was dann andererseits auch von der Union da hineinverhandelt werden könnte, Stichwort Unternehmenssteuerreform beispielsweise oder Stichwort Johannes Kahrs hat das heute Morgen gesagt, 2%-Ziel Verteidigungsetat aufstocken, wenn die SPD einerseits sagt, mehr Investitionen und mehr Geld in die Hand nehmen will, dann könnte die Union darauf drängen, dass das eben auch in die Verteidigung gesteckt wird und das ist ja gerade nicht im Sinne gerade einer linken SPD, also da sind viele Fragezeichen. Immerhin Steffen Seibert, der Sprecher von Angela Merkel, hat vor einer knappen halben Stunde gesagt, natürlich werde man nicht den ganzen Koalitionsvertrag neu besprechen, aber in Einzelpunkten, wenn man sich darauf verständigen sollte, dann könnten wir da mit uns reden lassen. Mhm. Das sind also auch so ein paar Signale in Richtung Erhalt der Großen Koalition.
Darauf läuft's hinaus. Jetzt sind wir schon wieder mittendrin in den berühmten Sachfragen und wahrscheinlich ist das auch das Gute an Politik, dass sie sich sowas vornimmt. Ich mache noch mal einmal zum Abschluss die große Charisma-Frage auf. Das war ja, glaube ich, auch ein bisschen der Wunsch, die Hoffnung bei diesem langwierigen Verfahren, das die SPD sich da aufgetragen hat, neue Vorsitzende zu finden, dass man auch irgendjemand aus dem Hut zaubert, von dem wir alle nicht wussten, dass es sie vielleicht gibt oder die man nicht so sehr in erster Reihe gesehen hat. Ich habe mal eine Stimme, ein Juso-Mitglied, die vielleicht beschreibt, was jetzt die Maßgabe ist.
Also ich glaube, dass es vielleicht nicht unbedingt Charisma ist, das was zählt, sondern eher Ehrlichkeit und Authentizität.
Ist das, Frank Capellan, die Tugend, die aus der Not gemacht wird, wenn wir kein mit Charisma haben, dann nehmen wir lieber Ehrlichkeit und Authentizität?
Aber dann sieht es schlecht aus für die Große Koalition und dann könnte es auch schnell wieder schlecht aussehen für dieses neue Duo. Denn wenn Saskia Esken wirklich konsequent wäre, sie hat sich da dermaßen festgelegt, mit ihren Empfehlungen doch aus dieser Koalition auszusteigen. Da hat sie wörtlich gesagt, nach dem, was wir rausholen konnten, was wir getan haben, aber was auch an Projekten noch in Aussicht steht und was man mit der Union umsetzen könnte, hat sie schon im Vorfeld gesagt, da macht es keinen Sinn, wir müssen raus. Also wenn die jetzt ehrlich bleiben möchte, dann müsste sie eigentlich auch konsequent dabei bleiben. Also gut, das Charisma, das ist Schnee von gestern, das muss man jetzt sagen. Aber das haben, glaube ich, viele Sozialdemokraten, viele SPD-Mitglieder vermisst. Ich habe das beispielsweise gehört, dass da zugespitzt wurde. Ja, wir haben die Wahl zwischen Pest und Cholera. Beide Teams haben kein Charisma. Und ich würde mir wünschen, sagte einer, dass die so nah beieinander liegen, dass es am Ende keiner von denen machen wird und Franziska Giffey kommen wird. Also die, das merkte man dann immer wieder, ist doch so eine Hoffnungsträger gewesen, der man etwas zugetraut hätte. Jetzt gibt es auch Überlegungen, sie in die neue Parteispitze einzubinden. Also der Wunsch war da groß. Meiner Ansicht nach hat sich dass das eben nicht vorhanden war, dieses Charisma auch in der niedrigen Wahlbeteiligung gezeigt. 54%, da sagen viele, das war noch ganz gut. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass es bei dieser Zuspitzung der Teams ja auch um ein Ja oder Nein zur Großen Koalition ging in gewisser Weise, das spüren wir jetzt heute, dann war das doch eine geringe Wahlbeteiligung 2018, als es wirklich um die Große Koalition ging. Da haben immerhin 78% der SPD-Mitglieder mitgemacht. Also insofern war das, glaube ich, auch Ausdruck einer Enttäuschung über das Angebot.
Enttäuschung und Ermüdung möglicherweise auch. Die SPD wird uns beschäftigen, wahrscheinlich die ganze Woche, spätestens am Wochenende, dann ist Parteitag. Deutschlandfunk Kultur sendet am Samstag die Mittagsstunde live von dort, dann auch wieder dabei. Frank Capellan für heute. Vielen Dank. Sava Cenocak, Autor von Gedichten, von Romanen, von Mutmaßungen. In deinen Worten, Mutmaßung über den Glauben meines Vaters, eine ihrer letzten Veröffentlichungen. Sie sind ein Mann des Buches und über das müssen wir reden, Sava Cenocak, aus Sorge. Die nachwachsenden Generationen scheinen fürs Lesen verloren zu gehen. Das legen Zahlen nahe, die der Börsenverein des Buchhandels schon vor einiger Zeit vorgestellt hat. Wenn man sich die Phase 2012 bis 2017 anschaut, bei den 14- bis 29-Jährigen, da war einstmals einmal in der Woche ein Buch in der Hand bei der Hälfte. 5 Jahre später waren es dann nur noch 38%. Der Börsenverein, der sowas selbst mit beklagt, kriegt heute den Vorwurf in der FAZ vor den Latz geknallt, auch selbst daran schuld zu sein. Der Verleger Herbert Ullmann sagt, es mangelt an innovativen Konzepten für jüngere Leser. Herr Cenocak, können Sie diese Kritik nachvollziehen?
Teils, teils. Also ich glaube natürlich, es ist ja ein Prozess, der mindestens schon 20 Jahre andauert durch die Digitalisierung, durch die neuen Medien. Wir haben eine Verschiebung, keine Frage. Das muss aber nicht dazu führen, dass weniger gelesen wird. Die Frage ist, wird das, was gelesen wird, verstanden? Das ist eine viel wichtigere Frage, über die sich ja gar
viel kein schwieriger zu ermitteln.
Ja, aber da müssen Sie mit Lehrern sprechen, also Textverständnis zum Beispiel. Da sehe ich das eher das Problem kommen auf uns. Wie gehen wir mit Texten um? Was ist ein Text überhaupt?
Ja, genau, da fängt es ja an durch die verschiedenen Medien, die man so vor sich hat.
Die Länge eines Textes ist das Problem geworden in der letzten Zeit. Das ist auch verständlich, weil natürlich Kurztexte das Leben dominieren, gerade der jungen Leute.
Mhm. Kleiner Einschub an dieser Stelle, das Motto der Republika, also der großen Messe für die digitalen Welten in diesem Jahr war, too long didn't read. Also ein Ausspruch aus der Internetwelt. Es ist zu lang, ich habe es leider nicht gelesen deswegen.
Genau, irgendwann ist dann jeder Roman eine Bleiwüste. Aber ich will noch trotzdem eine Gegenposition ein bisschen einnehmen. Ich habe in letzter Zeit beobachtet, wie es immer mehr ganz kleine Buchhandlungen gibt in Stadtteilen, in Dörfern, in kleinen Städten, die großen Zulauf haben, die sozusagen Kommunikationszentren geworden sind, wo man über das Buch auch spricht, wo Lesungen stattfinden, wo das Schöne sozusagen gepflegt wird. Mhm. Also es gibt immer so eine Gegenbewegung auch. In der Krise sind, glaube ich, eher die Ketten. Die großen Ketten werden natürlich mit anderen Formen des Vertriebs eher zu kämpfen haben und steigen ja auch in diese Vertriebsformen ein. Aber es gibt diese Nischen, die bleiben. Da ist Deutschland, würde ich sagen, noch eher eine Oase. Also wir sind ja immer sehr selbstkritisch mit vielen Fragen. Aber hier, wenn ich das mit anderen Ländern, Frankreich, USA und so weiter vergleiche, wichtig ist die Buchpreisbindung. Das sagt jeder, der aus dem Fach kommt. Wenn die fällt, dann wird es tatsächlich schwierig, das kostbare Gut Buch zu schützen.
Das ist ein bisschen die Stoßrichtung auch von dem genannten Verleger Herbert Ullmann heute in der FAZ, der sagt, wir haben doch eigentlich die Power und müssten doch viel mehr in die Richtung denken und genauso wie Amazon viel stärker analysieren, was funktioniert eigentlich, was kommt an bei einer jüngeren Generation.
Ja, aber was verkauft Herr Ullmann? Das muss man ja auch mal anschauen. Also sich nur an Bestsellerlisten zu orientieren und bestimmte Inhalte zu vertreiben über die Supermärkte, okay. Ja, warum nicht? Aber ich glaube, darüber sprechen wir gar nicht. Also das ist nämlich auch so ein Punkt, wenn wir über das Buch sprechen. Was ist das Buch jetzt eigentlich?
Genau, also das ist ja auch die Frage, die mich da umtreibt, inwieweit man auch sagen könnte, so what? Also Medien verändern sich. Ja. Genau. Ich gehe jetzt ganz weit zurück, die Steintafel wurde hier auch abgelöst. Gleichzeitig verbindet sich aber auch mit dem Medium natürlich die Art und Weise der Aufnahme von Informationen.
Wie gehen wir mit Sprache um? Das ist die sensible Frage. Wie wird Sprache wahrgenommen? Was vermittelt die? Ja? Und dann darüber hinaus natürlich etwas Ästhetisches. Also deswegen sage ich ja, nicht jedes Buch ist gerade ein ästhetisches Phänomen. Also,
aber vielleicht dass sich Erarbeiten von Informationen über diesen dann doch recht mühsamen Akt des Lesens, also mühsam im Vergleich zum Smartphone, zu Bildern, zu Videos, die auf einen einprasseln. Es geht ja da vor allem auch bei der Stoßrichtung dieser Kritik um jüngere Leserinnen und Leser, wo man sich fragen kann, das ist ja auch eine Bildungsdiskussion, müssen wir sagen, bis zu einem bestimmten Alter sind diese ganzen flackernden Bildschirmwelten mal möglichst weitgehend weggesperrt, damit im Prinzip erstmal diese Kulturtechnik sitzt.
Ja, also zum Beispiel auch begleitet vom Vorlesen, nicht? Also unbedingt. Das machen aber viele Menschen. Das ist nicht so, dass das verschwunden ist. Und es ist auch nicht so, dass die Kinder da nicht zuhören. Also es ist nicht meine, ich habe keine Kinder, aber in meinem Umfeld ist das nicht meine Erfahrung.
Ich habe zwei Töchter und die sind buchbegeistert ohne Ende. Aber ich merke, wenn ich die Alternative anbiete, flackernde Video, Smartphone-Welt oder Buch, ist die Verlockung unglaublich groß, die flackernde Welt zu wählen.
Ja, aber auch der Rückweg ist da. Mhm. Also nicht nur allein die flackernde Welt macht es auch nicht. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen optimistischer. Ich habe immer noch das Gefühl, dass da eine Welt steckt, die immer zu entdecken ist und die auch Spaß bereitet.
Madrid ist ab heute zentraler Spielort, die Weltklimakonferenz, die dort beginnt und die sich eine deutliche Mahnung als Überschrift selbst gewählt hat.
Zeit zu handeln, das ist das offizielle Motto in Madrid und der Appell richtet sich an die Unterzeichnerstaaten des Klimaschutzabkommens von Paris. Ihre bisherigen Pläne reichen nicht aus, um die Erderwärmung wie vereinbart unter 2 Grad zu halten. In Madrid sollen sich die Delegationen klar dazu bekennen, ihre nationalen Ziele nachzubessern. Die weltgrößten Klimasünder tragen ihre Last nicht, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres auf einer Pressekonferenz in Madrid. Und ohne sie ist das Ziel nicht zu erreichen. Wir müssen den Krieg gegen die Natur beenden, so Guterres. Und die Wissenschaft sagt, dass wir das schaffen können. In Madrid wird auch über einen Artikel des Paris-Abkommens verhandelt, der den Handel mit Ausstoßrechten erlaubt. Dafür gibt es bis jetzt aber keine klaren Regeln. Damit unter dem Strich wirklich mehr Klimaschutz herauskommt, müssen Doppelzählungen vermieden werden. Auch sollen sich Staaten keine alten Zertifikate aus früherem Emissionshandel anrechnen dürfen. Insgesamt werden zum Gipfel in den kommenden 2 Wochen 30.000 Delegierte aus knapp 200 Staaten erwartet.
Jakob Meyer war das mit Informationen aus Madrid. Savacin und Schack, ist der Druck groß genug, damit wirklich etwas vorankommt?
Der Druck ist da. Und ich glaube, es hat doch mittlerweile fast jeder, fast, sage ich mal, es gibt andere, verstanden, dass es eine Überlebensfrage ist. Und es ist auch wichtig, dass man drastisch formuliert, glaube ich. Also dieser Krieg gegen die Natur, ja. Mhm. Es ist, wir sind einfach, wir haben 200 Jahre Geschichte hinter uns, die unglaublich viel gebracht hat, der Menschheit. Aber eben auch diese Schattenseite, diese dunkle Seite. Und wenn wir die nicht meistern, dann wird es uns nicht geben, ganz einfach.
Der Druck ist da, aber ja, natürlich auch der Gegendruck. Wir haben das im letzten Jahr gesehen mit den Gelbwesten in Frankreich gegen kleinere Klimaschutzmaßnahmen. Wir hatten jetzt letzte Woche Bauernproteste hier in Deutschland. Heute trifft sich Angela Merkel mit den Bauernverbänden, um genau darüber zu sprechen. Das ist jetzt nicht immer Anti-Klimaschutz, was da vorangetrieben wird, aber es beschreibt ja auch, dass Klimaschutz eben konkrete politische Folgen hat für viele Menschen.
Ja, und das ist die große zweite Frage. Wie wird das aufgefangen? Wer zahlt dafür? Ja. Ja, das ist nicht ausgehandelt. Da ist der Druck auch noch nicht da, muss ich sagen. Das ist übrigens auch eine SPD-Diskussion. Da ist der Druck eben auch nicht da, weil es nicht klar, wie das sozial aufgefangen wird. Das wäre auch ein großes Thema eigentlich, das man in die Runde werfen müsste, nicht?
Es ist insofern aber auch ein großes SPD-Thema, weil die Partei das, glaube ich, mehr verkörpert als alle anderen. Diese Frage, ist gute Politik immer eigentlich auch Interessenausgleich, dass man sich irgendwo in der Mitte trifft? Weil wir merken ja beim Klima, eigentlich ist Interessenausgleich immer Verwässerung, das heißt, wir schaffen die Ziele nicht.
Na, es geht nicht mehr um Bestandssicherung, das muss man kapieren. Und das ist schon eine Systemfrage, weil das System ist ja erfolgreich, wenn es den Bestand sichert. Das reicht nicht aus. Deswegen ist für mich das Schlüsselwort die Innovation. Wie bringen wir Investitionen in die Innovation, in neue Technologien? Wie können wir sozusagen die Gesellschaft so umbauen, dass wir nicht an unserem eigenen Dreck sozusagen ersticken?
Fragen, die der Schriftsteller Savacin und Schack hier heute stellt. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wenn Sie mögen, können Sie uns nicht nur hören, sondern auch sehen. Immer donnerstags als Live-Publikum hier in der Mittagssendung. deutschlandfunkkultur.de/offenes-studio ist die Adresse, auf der Sie alle nötigen Infos finden. In Braunschweig traf sich die AfD zum Bundesparteitag an diesem Wochenende, hat dabei eine neue Führung gewählt. Alexander Gauland ist zur Seite gerückt auf dem Platz des Ehrenvorsitzenden. Jörg Meuthen bleibt. Tino Chrupalla kommt neu mit an die Spitze. Savacin und Schack, Sie haben sich diesen Parteitag intensiver angeschaut und welchen Eindruck bekommen? Eine Partei, die versucht, nicht zu sehr nach rechts abzudriften oder die nur so tut?
Eine Partei, die begriffen hat, dass sie Gefahr läuft, das Schicksal der Republikaner zu teilen in den 80er Jahren. Einige werden sich daran erinnern. Und die versucht, dagegen zu arbeiten, die aber gleichzeitig offengelegt hat, dass sie eigentlich fast keine Themen bespricht. Also es gibt eigentlich in dieser Partei, jenseits der Flügel- und Personaldiskussionen, die großen Themen, zum Beispiel soziale Gerechtigkeit, wie wird verteilt, wie wird nicht verteilt, ist das eine wirtschaftsliberale Partei? Ist das eine Partei, die ein soziales Gewissen hat? Das ist völlig unklar und da sind verschiedenste Ansichten zusammen. Dann zweitens die ökologische Frage. Sehr interessant. Ich finde, dass die Ökologie ein sehr deutsches Thema ist. Dass das eigentlich den Nerv sozusagen, wenn man von Deutschsein sprechen will, von einer deutschen Empfindung, ja, trifft, weil die Natur eine wichtige Komponente deutscher Tradition darstellt. Und eine Partei, die sich einfach hinstellt und sagt, das gibt's alles gar nicht, Klimaproblem, also so trumpische Manier. Ne? Solche Widersprüche sind in dieser Partei. Und interessanterweise werden diese Widersprüche auch von den Gegnern kaum angesprochen, sondern man hat immer diese antifaschistische Rhetorik. Das ist zu wenig. Da muss mehr passieren, da muss mehr Inhaltliches herauskitzeln.
Ich glaube, in gewisser Weise ist es natürlich konsequent, was die AfD macht, auch in Umweltfragen. Also sie entscheidet, wenn die anderen Parteien die Klimaschutzparteien sind, mehr oder minder in Abstufung, dann sind wir die Partei, die sagt Hysterie.
Gut, das ist natürlich eine rein sozusagen politische Taktik, wenn Sie so wollen. Aber ich habe schon das Gefühl, und das darf man nicht unterschätzen, diese Partei nähert sich auch von einer Stimmung, die in der Bevölkerung einfach da ist. Und zwar in welcher Bevölkerung? In der Bevölkerung, die sich bedroht fühlt durch Zuwanderung, durch Globalisierung, durch diese Veränderungen, die auf der Welt passieren, durch die rasche Geschwindigkeit. Das gibt es im Westen wie im Osten. Das ist nicht nur ein Ostphänomen. Und dieses Gefühl muss auch angesprochen werden. Man muss auch verstehen, was steckt eigentlich dahinter? Ist es jetzt einfach nur eine Neuauflage des Nazitums, ja? Mhm. Oder ist da ein Gefühl drin, das sozusagen auf gewisse Art von Heimatgefühl, Tradition setzt, die sozusagen ein Gegenpol darstellen soll zu der Entwicklung, wie unsere Welt sich und da kommt dann der Umweltschutz rein und die Ökologie, weil das ist ein Widerspruch in sich. Ja? Was heißt eigentlich bewahren in dem Sinne?
Ja? Aber Herr Czernczak, Sie kommen ja aus Bayern, sind ja Münchner eigentlich vom Aufwachsen her.
Richtig.
Und haben dann ja auch beobachten können, wie da eine CSU versucht hat, zu sagen, wir versuchen mal diese Bedürfnisse mit anzusprechen und mit zu bedienen, die da in der Bevölkerung herrschen bei Wählerschaften der AfD und dann ja krachend gescheitert ist mit diesem Ansatz. Jetzt mittlerweile sagt Markus Söder, der CSU-Chef, das ist die neue NPD.
Ja, aber wie gesagt, ich gehe nochmal auf die Schwachpunkte der AfD, die muss man ansprechen. Also Ökologie ist ein Schwachpunkt der AfD, keine Frage. Ja. Das spüren ja die Menschen. Da ist eine große Mehrheit im Land, die wirklich besorgt ist. Das ist eine Angst, die da ist, die muss angesprochen werden. Dann die soziale Frage ist einfach ein Schwachpunkt in dieser Partei. Es ist völlig unklar, in welche Richtung das geht. Ist das wirtschaftsliberal, ist das eher konservativ, sozial orientiert? Also das versteht man nicht. Der einzige Punkt, und das wird ja deswegen immer wieder angesprochen, ist dieses Deutschsein, ja, was das auch sein mag. Dieses Schützen, wir wollen unsere Heimat bewahren, wir wollen unsere deutsche Identität schützen. Ja. Und das scheint ja tatsächlich ein Bedürfnis zu sein für Menschen jenseits der Parteigrenzen. Ja. Das ist ja nicht nur eine Frage der AfD, sondern bitte, wer hier mit offenen Augen durch die Gesellschaft läuft, der wird sehen, dass es eine solche Angst gibt. Ja. Und diese Angst muss angesprochen werden, nicht im Sinne von der CSU der 80er, 90er Jahre, dass man sozusagen die Rhetorik übernimmt, sondern einfach hinterfragt, was steckt dahinter? Ja? Weil es hat viele, viele Facetten. Das ist nicht nur einfach nur der Zuwanderungsdruck, der natürlich auch da ist. Ja? Und da muss man Lösungen und Parallelansätze und Alternativen anbieten, um diese Partei klein zu halten. Sonst wird sie nämlich wachsen, auch in der nächsten Zeit.
Sava Cinuçak, der Schriftsteller, war an meiner Seite in dieser Stunde. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht, wie immer.